US-Verteidigen das Regierungsrecht, US-Bürger zu töten. Die Obama-Administration hat am Montag das uneingeschränkte und unüberprüfbare Recht des Weißen Hauses verteidigt, US-Bürger anzugreifen und zu töten. Überall auf der Welt, oh, ich habe einen Wackler in unserem Mikrofon drin, ne? Überall auf der Welt, wenn sie eine Gefahr für die Vereinigten Staaten darstellen. Diese Verteidigung wurde vor einem Bundesgericht als eine Antwort auf die Klage der American Civil Liberties Union, kurz ACLU, und dem Center for International Constitutional vorgebracht. Diese Gruppen vertreten Nasser al-Awlaki, der eine Klage erhoben hat im Zusammenhang mit der Entscheidung, der die Regierung die gezielte Tötung seines Sohns Anwar al-Awlaki, einem USA geborenen muslimischen Kleriker, der jetzt im Leben lebt, erlaubt. Dieser hatte dieser Tage in einer Videobotschaft die Tötung von Amerikanern gerechtfertigt. Jamil Jaffer von der ACLU sagte wörtlich übersetzt, wenn die Verfassung irgendetwas bedeuten soll, dann sicherlich das, dass der Präsident nicht das unüberprüfbare Recht hat, summarisch irgendeinen Amerikaner zu töten, von dem er meint, er sei ein Staatsfeind. Netanyahus Rede in New Orleans unterbrochen. Die Rede des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu in New Orleans am Montag vor der Jewish Federation General Assembly wurde mehrfach und wiederholt unterbrochen von jungen jüdischen Aktivisten aus dem Leadership Institute des jüdischen Stimme für den Frieden, Jewish Voice for Peace. Und das tönte dann so.
I'm going to talk about delegitimizing Israel, but they really have the wrong address.
Iran und Bolivien kooperieren bei Lithiumabbau. Der Abbau des wertvollen Alkalimetalls Lithium in Bolivien soll künftig mit iranischer Hilfe vonstatten gehen. Der Teheraner Industrie- und Bergbauminister Ali Akbar Mehrabian kündigte am vergangenen Sonntag an, sein Land werde Bolivien bei der Industrialisierung der Lithiumminen und der Produktion von Batterien unterstützen. Die Kooperation basiere auf Übereinkünften, die bei der jüngsten Visite von Evo Morales in Teheran im Oktober geschlossen worden seien. Dabei hatte der bolivianische Präsident auf die wissenschaftliche Kompetenz des Partners für die Lithiumförderung hingewiesen. Die bolivianische Regierung plant auf absehbare Zeit 30.000 Tonnen des Leichtmetalls jährlich zu produzieren. Im Salzsee Sala de Uyuni im südamerikanischen Land werde bis zu 70% des weltweiten Lithiumvorkommens vermutet. Während die Regierung Evo Morales das Alkalimetall, das für Akkus und damit für Energiespeicherung wichtig ist, im eigenen Land fördern und weiterverarbeiten will, haben die Nachbarländer Chile und Argentinien ihre Lithiumvorkommen in Kooperation mit multinationalen Konzernen wie beispielsweise japanischen Autobauern erschlossen. Weshalb andere südamerikanische Partner über kein hinreichendes Bergbau-Know-how verfügen, wurde weder aus Bolivien noch Chile mitgeteilt. Korea greift Verteidiger des Putschversuches an. Ecuadors Präsident Rafael Correa hat scharfe Kritik an Versuchen der Opposition geübt, den gescheiterten Staatsstreich vom 30. September zu legitimieren. Rechtsgerichtete Gegenspieler versuchen nun, seine Regierung wegen der Verletzung der Verfassung an den Pranger zu stellen, beklagt der Staatschef am Montag Ortszeit am Rande der Feierlichkeiten zum 190. Jahrestag der Gründung der Provinz Guayas. Zitat, nun sollen die Bürger und die öffentlichen Kräfte, von denen die Verfassung verteidigt wurde, Kriegsverbrecher sein, zitiert die kubanische Nachrichtenagentur Prensa Latina Correa, der auf entsprechende Vorwürfe Bezug nimmt. Nach Meinung seiner Kritiker hat die Regierung durch eine Übernahme der Sendefrequenzen während des Putsches am 30. September sich der Verletzung der Pressefreiheit schuldig gemacht. Diese Version war mitunter auch von ausländischen Beobachtern aufgegriffen worden. Correa verteidigt die Maßnahme nun. Die zeitlich begrenzte Übernahme der Medien sei eine legitime Maßnahme im Rahmen des Ausnahmezustandes gewesen. Am Dienstag hat die Konferenz zur Ächtung von Streubomben in Laos begonnen. Das meldet die katholische Nachrichtenagentur. Die Delegierten wollen bis Samstag einen umfassenden Aktionsplan für die volle und effektive Umsetzung der Streubombenkonvention erarbeiten. Dies kündigte der laotische Präsident Sayasone gestern in der Hauptstadt von Laos in Vientiane an. Die Völkerrechtskonvention gegen Streumunition war im August in Kraft getreten. 108 Staaten haben das Abkommen bisher unterschrieben. Am Ende der Konferenz am Freitag dieser Woche soll der Vientiane Aktionsplan beschlossen werden. Homophober Fußballpräsident. Der kroatische Fußballpräsident Vlatko Markovic will Homosexuelle aus der Nationalmannschaft verbannen, das meldet Croatian Times.com. Vlatko Markovic sagte, es sei kein Platz für Homosexuelle im kroatischen Nationalteam. Selbstverständlich würden nur normale Menschen Fußball spielen. Die kroatische Vereinigung der Schwulen und Lesben hat die Aussagen Markovic verurteilt. Sie wollte gegen Markovic nun gerichtlich wegen Diskriminierung vorgehen. Der Vorfall soll außerdem der UEFA gemeldet werden. Das Alternative Kultur- und Bildungszentrum in Pirna hat auf die Annahme von 10.000 Euro verzichtet. Nach einer Meldung des evangelischen Pressedienstes sollte das Zentrum bei der Verleihung des Sächsischen Förderpreises für Demokratie gestern in Dresden eine Anti-Extremismus-Erklärung unterzeichnen. Der Vereinsvorsitzende Steffen Richter erklärte in einer im Internet verbreiteten Erklärung, diese Bedingung stelle Initiativen unter einen Generalverdacht. Deshalb habe man die Annahme des Preises abgelehnt. Das Pirnaer Zentrum sollte den Preis für seine vielfältige und nicht immer einfach umzusetzende Aufklärung und Sensibilisierungsarbeit erhalten. Auch Initiativen gegen Rechtsextremismus und Politiker von SPD, Grünen und Linkspartei kritisierten, dass die Erklärung einen Generalverdacht nahelege. Den Angaben zufolge sollte das Kulturzentrum in Pirna erklären, dass sie sich zu der freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik bekennen und eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit gewährleisten. Außerdem sollten sie erklären, dass sie extremistische Strukturen keinen Vorschub leisten, sowie Sorge dafür tragen, dass sich ihre Partner den Zielen des Grundgesetzes verpflichtet sehen. NPDler und Innenminister Huber besuchten das Flüchtlingslager Gerstung in Thüringen. Schon am 5. November wollte die NPD Wartburg-Kreis die Proteste der Flüchtlinge gegen das Leben in Lager Gerstung durch eine angekündigte Besichtigung eskalieren lassen. Um 13 Uhr trafen zwei Vertreter der NPD mit Flyern vor dem Lager ein, auf denen in 8 Sprachen der Satz zu lesen war, Zitat, hier halten Sie Geld, um in Ihr Land zu kommen. Das Geld sollten die Flüchtlinge angeblich beim Landratsamt Wartburg-Kreis erhalten. Flüchtlinge und Unterstützerinnen konnten ein Betreten des Lagergeländes durch die Rechtsradikalen und ein Verteilen des Flyers erfolgreich verhindern. Am selben Tag, um 17 Uhr, erschien dann der Innenminister von Thüringen, Peter M. Huber, im Lager. Vorher versuchten die Heimleitungen, die Angestellten des Landkreises Unterstützerinnen vom Gelände zu werfen. Insbesondere Mitglieder der Flüchtlingshilfe-Selbstorganisation The Voice waren dabei im Fokus. Der Innenminister weigerte sich, gemeinsam mit den Flüchtlingen das Lager zu besichtigen, wollte sich nur von den Angestellten des Landkreises und der Lagerleitung begleiten lassen. Nach Protest der versammelten Flüchtlinge und Unterstützerinnen durften mehrere Bewohner aus dem Lager Gerstung zu einem Gespräch mit dem Minister, in dem die katastrophalen Zustände im Lager und die Verweigerung medizinischer Versorgung geschildert wurden. Solidarisches Fahren in Nürnberg. Die organisierte Autonomie OA und die revolutionär organisierte Jugendaktion Roja rufen Besitzerinnen von Mobicards dazu auf, vor Fahrtantritt Fahrgemeinschaft mit Menschen ohne Fahrkarte zu bilden. Dabei sollte die Forderung nach einem Sozialticket für Bus und Bahn unterstützt werden. Besitzerinnen von Fahrkarten, die zur Mitnahme weiterer Personen berechtigen, sollen in einem roten Punkt anstecken, um anzuzeigen, dass sie bereit sind, andere mitzunehmen. Die beiden Organisationen wollen dazu Anfang dieser Woche 50.000 Flugblätter zur Aktion an Nürnberger Haushalte verteilen. Ebenfalls solche Aktionen scheinen notwendig, nachdem am Montag in Freiburg in einem interfraktionellen Gespräch die Stadtverwaltung deutlich gemacht hat, dass sie ein Sozialticket für Freiburg und Umgebung ablehnt. Amnesty International fordert nach Polizeieinsätzen bei Castor-Protesten Kennzeichnung von Polizisten. Nach Vorwürfen eines überharten Eingreifens der Polizei beim Castor-Transport nach Gorleben fordert Amnesty International und die deutsche Anwaltschaft bessere Möglichkeiten, um Polizisten im Einsatz zu identifizieren. So forderte der Präsident des Deutschen Anwaltsvereins Wolfgang Ewer in der Neuen Osnabrücker Zeitung eine generelle Kennzeichnungspflicht für Polizisten. Auch die Generalsekretärin von Amnesty International Deutschland, Monika Lücke, habe eine Kennzeichnungspflicht verlangt. Lücke sagte, das Verfahren oft bei Vorwürfen gegen Misshandlung oder Polizeigewalt daran scheiterten, dass die betroffenen Polizisten nicht identifiziert werden könnten. Deutlich mehr Haushalte, zahlungsunfähig, immer mehr Privathaushalte in Deutschland können ihre Schulden nicht mehr begleichen. Im August lag die Zahl der Verbraucherinsolvenzen bei mehr als 9.500 Fällen und damit um gut ein Fünftel höher als im August 2009. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. In den ersten 8 Monaten dieses Jahres meldeten mehr als 72.000 Verbraucher Insolvenz an. Gut 10% mehr als im Vorjahreszeitraum. Auch die Zahl der Unternehmenspleiten stieg im August im Jahresvergleich an. Ein Eurojobs abschaffen. Die Linke im Bundestag begrüßt die Überlegung von Bundesanstaltsvorstandsmitglied Heinrich Alt, den Einsatz von 1-Euro-Jobs zu überdenken und künftig nur noch an Freiwillige zu vergeben. Wörtlich, es ist erfreulich, dass man nun auch bei der Bundesagentur für Arbeit erkennt, dass das Instrument 1-Euro-Jobs hinsichtlich der Wiedereingliederung von Langzeiterwerbslosen in den ersten Arbeitsmarkt völlig wirkungslos ist und obendrein reguläre Beschäftigung verdrängt, so die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Fraktion Sabine Zimmermann. SPD-Fraktionschef Klaus Schmiedel im baden-württembergischen Landtag kritisierte Ministerpräsidenten, er versuche die politische Verantwortung für den Einsatz abzuschieben und sich hinter der Polizei zu verstecken. Die SPD-Fraktion erklärte nach der gestrigen Äußerung von Ministerpräsident Mappus, dass die Regierung in ihrer vorliegenden Antwort auf die parlamentarische Anfrage der SPD selbst bekannt gibt, in großer Runde über die Planung für den Polizeieinsatz im Schlossgarten am 30. September gesprochen zu haben. Anwesend waren nach dieser Antwort neben Mappus und anderen zwei Minister, der Chef der Staatskanzlei, zwei Ministerialdirektoren, der Landespolizeipräsident und der Leiter des Polizeipräsidiums Stuttgart. Die SPD hält die Behauptung des Ministerpräsidenten, die Besprechung mit dieser Teilnehmerrunde ohne eigene Bewertung bestritten zu haben, für völlig unwahrscheinlich. Wer Mappus keinen Einspruch gegen den Einsatz von Wasserwerfern erhoben haben will, dann habe er ihn folglich gebilligt. Wörtlich, es ist auch angesichts dieser Besprechung offensichtlich, dass Mappus die politische Verantwortung für den Einsatz trägt, so der Fraktionschef der SPD, Schmiedel. Er versucht sich jetzt, die politische Verantwortung für den Einsatz abzuschieben und sich hinter der Polizei zu verstecken. Dabei gehe es nicht um Vorverurteilung, sondern um einen Rückschluss aus der Regierungsantwort. Im Übrigen hält die SPD es auch für unverständlich, dass Mappus jeglichen Eingriff in die Polizeiarbeit ablehne, wie er heute beziehungsweise gestern sagte. Für Mappus stellt sich die Polizei offenbar als Staat im Staate dar, mit dem er nichts zu tun hat, sagt Schmiedel. Dies sei für einen Ministerpräsidenten völlig inakzeptabel.